Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 75 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Donnerstag, 8 Uhr, sehr früh, 20. November. Mein Name ist Hendrik Witowild. Ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist hier in Berlin. Und bei mir ist
Maximilian Amos, verschlafener Volljurist und Redakteur bei Beck Aktuell. Guten Morgen. Oder für euch wahrscheinlich eher Nachmittag.
Wann immer ihr uns hört, ja, jetzt geht's schon los. Und wo auch immer ihr uns hört, viel Spaß mit unseren Themen. Das sind unsere Themen. Die Beamtenbesoldung in Berlin war über einen Zeitraum von 12 Jahren überwiegend verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Was passiert nun? Wir sprechen mit dem Beamtenrechtler Robert Hotsticks. Die EU plant einen Frontalangriff auf den Datenschutz. So sehen es jedenfalls Aktivisten. Ob was dran ist, wir sprechen mit dem Wirtschaftsanwalt Tim Bibitul. Die großen Tech-Konzerne machen sich klein vor der amerikanischen FTC und dem EuG, teilweise mit Erfolg. Die Bundesregierung verspricht mehr Schutz für den Anwaltsberuf, aber das Recht auf den Anwalt soll trotzdem nicht ins Grundgesetz. Und zum Schluss haben wir noch eine gute Nachricht für alle, die es schon hinter sich haben. Das Staatsexamen wird immer schwieriger.
Und in Berlin?
Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch entschieden, dass die Berliner Beamtenbesoldung für die Jahre 2008 bis 2020 zu großen Teilen verfassungswidrig war. Das wird erstmal für Berlin relativ teuer, weil man jetzt einige Beamte, wenn auch nur die, die sich gegen die Bezahlung gewehrt haben, nachträglich bezahlen muss. Da steht wohl ein 3-stelliger Millionenbetrag im Raum. Die Berliner Senatsverwaltung will das wohl schon mal zurückgelegt haben. Aber nicht nur das, der Senat ging extra über die gerichtlichen Vorlagen, über die eigentlich nur zu entscheiden hatte, hinaus, um mal ein Stück weit reinen Tisch zu machen mit den Versorgungsmaßstäben für Staatsdienerinnen und Staatsdiener und hat dabei auch ein paar neue Grundsätze entwickelt für die Prüfung, was eigentlich eine angemessene Besoldung ist. So, weil man aber zwischen diesen ganzen A-Besoldungsgruppen, statistischen Parametern und beamtenrechtlichen Prinzipien eigentlich kaum mehr durchblickt, haben uns ein bisschen Hilfe in den Podcast geholt, um diese doch recht bemerkenswerte Entscheidung mal zu sortieren. Ich spreche deshalb jetzt mit Robert Hotsticks, der ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Gründer der gleichnamigen Kanzlei und ich vermeide jetzt mal das Wort Koryphäe, aber am besten beschrieben als der Mann, den man anruft, wenn man als Journalist was über Beamtenrecht wissen will. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Herr Hotsticks.
Danke für die Einladung.
Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat über die Berliner Beamtenbesoldung zu befinden gehabt. Und als ich die Ankündigung gelesen habe, da kam mir das offen gestanden erstmal gar nicht so sonderlich bemerkenswert vor, denn Streitigkeiten um die Verfassungsmäßigkeit von Besoldungsordnungen in unterschiedlichen Ländern sind ja jetzt nicht so selten. Was macht diese Entscheidung, die hat ja viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, jetzt doch so besonders?
Also es sind tatsächlich ganz unterschiedliche Punkte. Erstmal, dass das Bundesverfassungsgericht neue Flöcke eingeschlagen hat. Es hat neue Maßstäbe aufgestellt, an denen die Beamtenbesoldung gemessen werden soll. Und zwar nicht nur ab jetzt, sondern seiner Meinung nach eben auch schon in der Vergangenheit gemessen werden musste. Hat ein neues 3-Stufen-Modell im Prinzip entwickelt in seiner Rechtsprechung, sagt es, schreibt seine Rechtsprechung fort. Ja, und hat tatsächlich prozessual jetzt auch Besoldungsgruppen und Jahre hinzugenommen, die ursprünglich bei den Verwaltungsgerichten so noch gar nicht anhängig waren, weil es wirklich reinen Tisch machen wollte. Und dadurch hat es dann eine Dimension bekommen, die geht über Berlin hinaus, die betrifft alle anderen Bundesländer genauso, den Bund als Bundesbesoldungsgesetzgeber ebenso.
Sie sagen es schon, es gibt so eine Art neues Prüfregime. Kurz zusammengefasst, wie sieht es aus für die Studenten, die das irgendwann vielleicht mal prüfen müssen in der Verwaltungsrechtsklausur?
Also erstens hoffe ich, dass es nicht Gegenstand einer Verwaltungsrechtsklausur wird. Denn das sind die Sätze, die man sich als Prüfling dann aus der Entscheidung mitnehmen sollte. Das Verfassungsgericht selber sagt, dass allzu detaillierte Prüfungen das Bundesverfassungsgericht an die Grenzen seiner Kapazität bringt.
Ja, das kann man also doch wunderbar übernehmen in der Klausur, oder? Als eine allzu detaillierte Prüfung würde mich an die Grenzen meiner Kapazität bringen.
Genau, ja, vergleiche Bundesverfassungsgericht. Also, das ist das eine. Deswegen, ich hoffe, es wird nicht prüfungsrelevant. Die Verwaltungsgerichte, vor allen Dingen aber jetzt die Gesetzgeber, müssen sich aber an einem neuen Schema abarbeiten. Das fängt damit an, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, allen Beamtinnen und Beamten steht eine Mindestbesoldung zu. Die Vokabel haben wir bisher schon, auch den Rechtsgedanken, die brauchen eine Art Grundversorgung, damit sie wirtschaftlich und persönlich unabhängig ihren Dienst für den Staat ausüben können. Das ist so der Hintergedanke. Man hat das bisher an der Grundsicherung versucht festzumachen, hat gesagt, dann braucht man Abstand zur Grundsicherung, zur Sozialhilfe. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, das passt aber jetzt eigentlich nicht mehr, haben wir selber jahrelang so gemacht, machen wir jetzt nicht mehr so, weil Grundsicherung doch auf Bedürftigkeit abstellt. Und wir orientieren uns jetzt an Durchschnittseinkommen und an Armutsgrenzen, die auch das Statistische Bundesamt, die OSZE, also auch andere Institutionen eben verwenden. Und daran machen wir eben fest, dass Beamtinnen und Beamte mit ihrer Mindestbesoldung so gestellt werden sollen, dass sie nicht in absehbarer Zeit von Armut bedroht sind. Das heißt also, die müssen auch wirtschaftliche Schwankungen mit ihrer ganz regulären Besoldung abfedern können. Mieterhöhungen, Strompreiserhöhungen, Familienkrise, Umzug, Wasserschaden, all das muss mit der Besoldung abzudecken sein. Und da fängt es schon an, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist in Berlin gar nicht in allen Jahren und erst recht nicht in allen Besoldungsgruppen sichergestellt. Dann geht es im nächsten Schritt geht es so weiter, dass der Gesetzgeber eben auch die Besoldung fortschreiben muss. Und zwar muss er im Blick behalten, wie haben sich die Preise, wie hat sich der Verbraucherindex zum Beispiel weiterentwickelt.
Und gerade in den letzten Jahren wahrscheinlich eine ganz relevante Thematik, ne, wo die Preise sehr stark gestiegen sind.
Ja, genau. Und wo die Gesetzgeber für sich auch in Anspruch nehmen, das haben wir bisher auch schon im Blick gehabt, aber eben nicht ausreichend. Und wenn ich in einem der ersten beiden Schritte schon feststelle, da bekomme ich Zweifel. Die Mindestbesoldung ist vielleicht nicht eingehalten oder die Fortschreibung ist nicht so erfolgt, wie sie hätte erfolgen sollen, wenn ich das mit Tariflöhnen, Preisen und so weiter vergleiche. Dann gibt es noch eine dritte Stufe. Da kann ich eben gucken, ist das ausnahmsweise gerechtfertigt, also weil ich ein Bundesland habe oder den Bund habe, der jetzt außergewöhnlich intensiv sparen muss und ein Sparkonzept vorgelegt hat, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, kommt hier aber nicht in Betracht. Es prüft dann noch intern, ob Abstände gewahrt sind zwischen höheren und niedrigeren Besoldungsgruppen. Aber das ist so im Prinzip das gesamte Szenario. Und wenn ich auf eins zusteuern darf, das Bundesverfassungsgericht hat seiner Entscheidung viele Grafiken beigefügt. Das letzte ist eine Tabelle mit 169 Feldern. Da sind also in 169 Punkten Jahre und Besoldungsgruppen geprüft worden auf ihre Verfassungsmäßigkeit. Von 169 Feldern sind 161, wenn ich richtig gezählt habe, als verfassungswidrig markiert. Das ist die Ohrfeige aus Karlsruhe.
Ja, ich glaube 95%, wenn man es in Prozent umrechnet, war die Quote vernichtend, könnte man sagen. Genau, Sie hatten angesprochen, dieses Gebot der Mindestbesoldung, was jetzt dann sich doch ein bisschen anders zusammensetzt. Das Gericht hat geschrieben, durch den Bezug zur Grundsicherung wird nicht hinreichend zum Ausdruck gebracht, dass die Alimentation des Beamten und seiner Familie etwas qualitativ anderes ist als staatliche Hilfe zur Erhaltung eines Mindestmaßes sozialer Sicherung und eines sozialen Standards für alle. Das ist erstmal eingängig. Kann man das so drauf runterbrechen? Beamte dürfen nicht nur nicht verhungern, sondern es muss auch für ein Reihenhaus reichen?
Ich befürchte fast, dass das doch ein bisschen das Bild ist. Die Berlinerinnen und Berliner werden sagen, hier gibt's keine Reihenhäuser.
Berlin vielleicht nicht, das stimmt.
Zumindest nicht bezahlbar. Mhm. Ja, also von daher wird das der Berliner Gesetzgeber wohl nicht für sich in Anspruch nehmen, dieses Bild zu haben. Aber ja, es gibt ein Bild, das das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder aufgreift. Es macht es weniger am Reihenhaus fest, es macht es einer bestimmten Familiengröße als Typus fest und sagt, das ist nicht verfassungsrechtlich vorgeschrieben, aber das ist die Bezugsgröße, mit der wir rechnen. Und das ist eine Familie mit zwei Erwachsenen, die miteinander verheiratet sind und zwei Kindern, wo ein Kind unter 14 Jahre alt ist. Und dann soll die Besoldung sicherstellen, dass wenn nur einer der beiden Erwachsenen arbeitet, und zwar als Beamtin oder Beamter, dann soll die Besoldung ausreichen, dass man diese Familie also gut über Wasser halten kann. Über Wasser halten, das wäre exakt das, also auf Null rauskommen wäre ja vielleicht das, was eine Grundsicherung gewährleisten kann, aber man muss sie gut über Wasser halten können, man muss auch Stürme aushalten können, das muss eine Besoldung gewährleisten, damit, das ist die inhaltliche Begründung, der Beamte, der jetzt morgen wieder im Amt seiner Tätigkeit nachgeht, eben auch nicht anfällig ist für Korruption, für Bedrängung, für Parteinahme. Also der soll persönlich und wirtschaftlich unabhängig gemacht werden. Das ist die Idee. Daran haben ganz viele Zweifel. Der Berliner Gesetzgeber hat das in seinen Besoldungsgesetzen schon reingeschrieben. Er sagt, diese Alleinverdiener-Ehe oder auch die Beamtenehe mit zwei Kindern, das ist eigentlich doch heute gar nicht mehr Stand der Dinge. Das haben andere Bundesländer jetzt auch angenommen. In NRW gibt es gerade eine Diskussion, da rechnet man so eine Art fiktives Einkommen für einen zweiten Ehepartner eben hinzu und sagt, da gibt es doch jemanden, der mitverdient, der mitversorgt. Das Bundesverfassungsgericht sagt bisher nein, die Bezugsgröße bleibt. Und hat die weiter in Stein gemeißelt und sagt an einer Stelle, wir mussten nicht darüber entscheiden, ob man sich von diesem Bild lösen kann. Hätten Sie doch bitte mal darüber entschieden. Es braucht diese Verfahren. Ja, weil ich glaube, dass der Druck auf die Gesetzgeber groß ist. Mhm. Es sei jedem gegönnt, dass man eben jetzt diese höhere Besoldung erstreitet. Wir vertreten Beamtinnen und Beamte, die genau darum eben auch ringen. Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wo ist denn Bewegungsspielraum für die Gesetzgeber?
Ja, und auf die oder zumindest den Berliner Gesetzgeber jetzt zuallererst mal kommt ja dann doch ein bisschen was zu. Der muss ja jetzt bis Ende März 2027, was glaube ich, nachbessern. Ja. Also auch eine relativ sportliche Frist, vielleicht auch ein Indikator dafür, dass es dem Bundesverfassungsgericht da doch relativ ernst war mit. Jetzt aber, Sie sprachen das schon an und ich habe einfach mal eben, es gibt ja im Internet diese Besoldungsrechner, ne, und da habe ich mich mal gefragt, okay, was wovon reden wir jetzt eigentlich? Es ging ja bis zur Besoldungsgruppe A11 hoch, die da beanstandet wurden, als unterhalb dieser Prekariatsschwelle liegend sozusagen. Mhm. Und wenn man da einfach mal eingibt für die 2018 A11 Stufe 1 ohne Kinder- oder Familienzuschlag oder dergleichen, so dann und ohne Kirchensteuer habe ich mal gemacht, dann komme ich da ungefähr auf 2.600 Euro netto raus.
Ja.
So, da würde man jetzt erstmal drauf gucken und sagen, ist jetzt kein, da häuft man keinen Reichtümer mit an, aber ist auch kein schlechtes Gehalt. Aber das kommt dann eben daher, dass das Bundesverfassungsgericht dann tatsächlich immer noch diese Figur benutzt, die Sie eben erläutert haben, sozusagen des Alleinverdieners, der dann irgendwie davon eine ganze Familie durchbringen muss. Dann wiederum, ist natürlich klar, jetzt natürlich eng.
Ja, genau. Deswegen muss man schon sagen, natürlich fallen uns Berufe ein, wo man in der freien Wirtschaft genau so viel Geld verdient und damit auch zufrieden sein kann. Mhm. Aber wenn es eben die Alleinverdienerin oder der Alleinverdiener ist und wenn ich davon ausgehe, die müssen zumindest ja, um Stürmen vorzubeugen, in einem kleineren Umfang Rücklagen bilden können über ihren Alltag hinaus, dann reicht das schon nicht mehr. Die Frage ist, ob das wirklich ein realistisches Bild ist, ob das auch dauerhaft die Erwartung ist, die die Gesetzgeber und auch der Staat eben an dieses Beamtenbild haben. Nach der Rechtsprechung ist das die Bezugsgröße und jetzt haben sich die Probleme quasi vervielfältigt. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren hatten wir ein einheitliches Besoldungsrecht in Bund und Ländern. Der Föderalismusreform sei Dank ist es dann aufgesplittet worden, sodass alle Länder ihre eigenen Besoldungsgesetze machen konnten. Dadurch vervielfältigen sich diese Probleme aber eben auch und die Herausforderungen, vor denen dann jeder einzelne Landtag, jedes einzelne Abgeordnetenhaus eben steht.
Ja. Das war jetzt auch, glaube ich, so die große Neuigkeit. Ist sonst noch irgendwas dabei, was Sie überrascht hat im Rahmen beispielsweise dieser Fortschreibung? Hat das Bundesverfassungsgericht sich da irgendwie weiterentwickelt zu seinen früheren Prüfungskriterien?
Also ich sehe das jetzt nicht als gravierende Neuerung. Es hat für viele Klarstellungen, glaube ich, nochmal gesorgt. Und dafür hilft es auch tatsächlich, dass es sehr transparent gemacht hat, welche Vergleichszahlen ziehen wir heran. Und wir haben darüber eben ja schon geschmunzelt, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, wo es an seine Grenzen kommt beim Ausforschen. Das sagt es natürlich auch im Hinblick auf die Verwaltungsgerichte und die Oberverwaltungsgerichte, die als Fachgerichte ja diese Prüfung immer als erstes vornehmen müssen. Und eigentlich ist das Bundesverfassungsgericht sehr bemüht, durch die Darlegung seiner Rechnungen, seiner Quellen, die es herangezogen hat, eben auch deutlich zu machen, das ist der Prüfmaßstab, den könnt ihr Fachgerichte auch demnächst anwenden. Das bedeutet aber natürlich auch, den könnt ihr und den müsst ihr Fachgesetzgeber vorher eben anwenden, wenn ihr erläutert, wie ihr jetzt die neuen Besoldungshöhen festsetzt. Für viele, viele Jahre, für viele, viele Menschen. Und tatsächlich kursiert zumindest für Berlin dieser dreistellige Millionenbetrag. Also es wird eine immense Belastung sein, die aber dann nur glatt zurrt, dass die Beamtinnen und Beamten eben in den letzten Jahren nicht die verfassungsgemäße Besoldung erhalten haben.
Jetzt ist ja Berlin auch als ein Bundesland bekannt, zumindest so landläufig, es ist notorisch schlecht bezahlt. Da gibt es sicherlich andere Bundesländer, wo die Besoldung etwas üppiger ausfällt. Sie haben aber schon gesagt, auch die anderen Bundesländer, vielleicht sogar der Bund, müssen sich warm anziehen. Denken Sie, da sollte man jetzt auch nochmal die Besoldungswerke aufschlagen und mal nachschauen?
Also aus meiner Sicht ja. Die Frage ist natürlich, wo mache ich mir jetzt als erstes eben die Mühe? Ich habe den Medien entnommen, dass das Bundesverfassungsgericht an einer Stelle gesagt, es hätte im Moment noch 70 weitere Verfahren anhängig zur Überprüfung der verfassungsgemäßen Alimentation in unterschiedlichen Bundesländern. Dem Bund wird schon lange vorgehalten, dass er auch nicht allen Anforderungen entspricht. Und insofern sind, glaube ich, alle davon betroffen. Es kann sich keiner ganz davon freimachen. Diejenigen, die jetzt natürlich wissen, unsere Verfahren sind auch bald reif für eine Entscheidung, da spricht wahrscheinlich taktisch vieles dafür, die Entscheidung abzuwarten, bevor man nachbessert, um nachher bescheinigt zu bekommen, dass die Nachbesserung auch nicht hilft. Aber eigentlich müssen alle Gesetzgeber jetzt diese Entscheidung zur Hand nehmen und eben schauen, wie können wir auch diese Risiken, die da drin stecken, also auch die wirtschaftliche Unsicherheit, was müssen wir gegebenenfalls noch nachzahlen, wie können wir das irgendwie berücksichtigen, auffangen und eben natürlich vermeiden, wie können wir ein System schaffen, was eben diesem Anspruch gerecht wird.
Ja, und vielleicht zu guter Letzt noch, klamme Haushaltskassen sind alleine kein Argument, hat das Verfassungsgericht gesagt. Also das ist einfach nur schlechte Zeiten, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, zählt als Argument dann nicht.
Ja und nein. Also nein, klamme Kassen allein reichen nicht, klamme Kassen mit Konzept schon. Mhm. Also derjenige, der sagt, das Geld ist knapp, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, so sieht unser Sparkonzept aus, um unseren Landeshaushalt zu konsolidieren oder der Bund dann eben seinen Bundeshaushalt im Rahmen zu halten. Derjenige, der also als Gesetzgeber das auch deutlich machen kann, das ist unser Gesamtkonzept, der könnte beim Bundesverfassungsgericht auch punkten, könnte sagen, das ist das Konzept, deswegen müssen ausnahmsweise die Besoldungen eben niedriger sein. Das bedeutet aber auch gleichzeitig immer, wenn das Sparziel erreicht ist, muss eben dieser Spareffekt bei der Besoldung aufgehoben werden. Dann müsste die Besoldung eben wieder steigen, weil die Beamtinnen und Beamten natürlich nicht alleine dazu dienen dürfen, den Haushalt zu sanieren. Sie dürfen einen Beitrag dazu leisten. Das gab es in der Rechtsprechung schon bisher. Das ist nicht neu, aber ist hier an zwei Stellen unterstrichen worden. Und vielleicht auch eins, weil das nämlich der Schlusssatz auch quasi der Entscheidung ist. Die Frage ist ja immer, wer kriegt jetzt eigentlich Geld? Das Bundesverfassungsgericht sagt, es müssen nur diejenigen Geld bekommen, die aktiv geworden sind. Das ist plausibel. Nur die, die sich gewehrt haben, sollen jetzt einen Anspruch haben, egal ob die Widerspruch eingelegt haben oder Klage erhoben haben. Trotzdem haben wir natürlich das Problem, dass dadurch auch Ungerechtigkeiten entstehen können, wenn sich nicht jeder jedes Kalenderjahr gewehrt hat. Und umgekehrt fällt jetzt vielleicht auch so manchem Landesfinanzminister auf die Füße, dass man noch anhängige Widerspruchsverfahren in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel mit Zehntausenden von Bescheiden abschließen wollte und alle in die Klage getrieben hat. Da hat man nun diese Verfahren, die alle anhängig sind, die die Gerichte belasten. Das ist vielleicht über die Besoldungsfrage hinaus auch ein prozessuales Problem. Wir können ja kein Interesse daran haben, dass wirklich jeder Einzelne mit seinem Besoldungsjahr immer vor Gericht ziehen muss. Da muss man vielleicht auch mal eine Lösung für finden, dass wir irgendwie diesen Klagen einen einfachen Weg, eine einfachere Überprüfung möglich machen.
Ja, wenn wir einen Strich drunter machen, wir haben zwar über Berlin gesprochen, aber ich nehme auch für die Landesgesetzgeber als kleinen anwaltlichen Ratschlag ihrerseits mit, einen schwäbischen, sparen geht, aber dann bitte mit Konzept. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Herr Hotzdix. Danke, dass Sie hier für das Gespräch zur Verfügung standen.
Ja, vielen Dank.
Der Aufreger der Woche.
Die EU-Kommission möchte das Datenrecht vereinfachen mit einem digitalen Omnibus. Die zuständige Vizepräsidentin Henne Virkkunen will einen entsprechenden Vorschlag am Mittwoch vorlegen. Es soll den Regulierungsdruck radikal entschärfen, ohne dabei Grundrechteschutz aufzugeben. Doch Datenschützer sind das, was sie meistens sind, alarmiert. Das EU-Datenrecht ist ziemlich komplex. Es gibt diverse Rechtsakte, den Data Act, die DSGVO, Cybersicherheitsvorschriften. Und schon die DSGVO allein ist ziemlich komplex. Daher habe ich jemanden angerufen, der sich auskennt und gerade auch vor Ort ist, nämlich in Brüssel. Tim Bibitul, Partner von Latham & Watkins in Frankfurt und eben in Brüssel. Hallo Tim.
Hallo Henrik, ich grüße dich.
Welche Bereiche des Datenrechts sind denn nun eigentlich von diesem Omnibus betroffen? Wieso heißt das überhaupt Omnibus?
Ja, die Begrifflichkeiten hier in Brüssel sind ja ihre ganz eigene Sprache, die man auch erstmal eine ganze Weile braucht, um reinzukommen. Wenn man in die inoffizielle, geleakte Fassung reinschaut, sieht man, dass die Kommission, wie bei so vielen Omnibus-Gesetzen, schon erkannt hat, dass das ein oder andere ein bisschen viel ist von der Umsetzung her. Und ich glaube, wo vieles wirklich herkommt. Es haben ja doch, also ich gucke jetzt mal aus meiner sehr beschränkten Perspektive drauf, es haben ja doch sehr wenig Anwälte in so hohen Spezialisierungsgrad wie wir, dass sie sich erlauben können, sich schwerpunktmäßig mit den EU-Digitalgesetzen auseinanderzusetzen. Den Luxus kann sich ja kaum jemand leisten. Wir machen es auch eigentlich aus Spezialisierungs- und Professionalisierungsgründen. Aber wenn du ehrlich bist, können auch hochspezialisierte Experten überhaupt nicht mehr die ganzen einzelnen Rechtsakte nachvollziehen, also die EU-Digitalrechtsakte, oder sie gar übereinander bringen. Also bestes Beispiel ist, wenn ich Formulierungen lese wie die sonstigen Rechtsakte der EU und insbesondere die Datenschutzgrundverordnung bleiben unberührt, dann kriegt man schon fast körperlichen Schmerz, weil der Gedanke, dass die unberührt bleiben würden, stimmt natürlich nicht. Die berühren sich alle sehr wohl gegeneinander, weil wenn ich das eine erfüllen muss, meinetwegen nach dem Data Act Daten teilen muss oder nach dem Digital Markets Act, dann muss ich trotzdem gucken, dass ich das datenschutzkonform mache. Und diese Komplexität und Vielschichtigkeit ist wohl auch der EU aufgefallen. Und sie versucht da sicherlich auch unter einem gewissen internationalen Druck jetzt mehr Transparenz und ich glaube auch mehr Umsetzbarkeit reinzubringen, ist mein Eindruck.
Ja, das ist ja ein bisschen überfällig. Es gibt ja von Kai Zenner, dem Mitarbeiter von Axel Voss, immer diese schönen Übersichten, mit denen er versucht immer darzulegen, wie die Digitalakte so aussehen. Da geht jedes Mal ein Raunen durch den Raum, weil das also das sieht sehr wirr aus. Also mehr Übersicht, das ist ja erstmal gut. Jetzt fragt man sich natürlich auch, gibt es denn eine Lockerung des Datenschutzrechts und insbesondere der DSGVO? Denn das ist ja in dieser ganzen Staatsreformdebatte in Deutschland ein großes Thema gewesen. Es ist generell auf jedem Wirtschaftspanel der letzten Jahre immer ein großes Thema gewesen. DSGVO ist zu kompliziert und das muss jetzt vereinfacht werden. Passiert das jetzt?
Ich hoffe es. Es ist der Plan der Kommission, das umzusetzen. Ich muss allerdings fairerweise auch sagen, das ist jetzt nicht der große Wurf dahingehend, dass die DSGVO vereinfacht werden würde, sondern das ist eher ein technischer Entwurf als eine Totalrevision. Das heißt, natürlich wird das Ganze politisch völlig anders gesehen. Die einen werden sagen, das ist die Abschaffung des westlichen Abendlandes der Digitalwelt. Die anderen werden sagen, naja, das ist eigentlich viel zu wenig, weil es natürlich immer ein sehr stark politisch geprägter Vorgang ist. Aber wenn man einfach drauf guckt auf die Änderungen der DSGVO beispielsweise und beurteilt das mal rein technisch, dann sind die Anpassungen, die besonders wichtig sind, meines Erachtens im Bereich der Definition der personenbezogenen Daten und im Bereich der sensiblen Daten, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil ich mir ja die Frage stelle, werfe ich diesen ganzen Schutzkatalog der Datenschutzgrundverordnung auch über Daten, wo nur die entfernteste Möglichkeit einer Zuordnung besteht? Oder mache ich es so, wie wir jetzt eigentlich in Deutschland mal im Grundrechte 1 gelernt haben würden, dass ich sage, ich gucke, wo bestehen reelle Risiken und probiere die abzudecken. Und das ist zum Beispiel auch eine der, wenn man in die Erwägungsgründe reinschaut, des neuen Digital-Omnibuses, das sind so die Grundüberlegungen der Kommission, die scheinen mir richtig. Das ist jetzt allerdings auch keine totale Veränderung, sondern es ist das, nach meiner Lesart, die Max Schrems und andere werden es anders sehen und diejenigen, die da stark auf Wirtschaftsseite sind, werden es auch anders sehen. Die werden sagen, es ist viel zu wenig.
Lass uns das gerne konkret machen. Also Max Schrems, erstmal zu dem kommen wir gleich noch. Das ist ein bekannter Datenschutzaktivist, der auch für die berühmten Schrems-Urteile über das EuGH verantwortlich ist und der hat jetzt schon wieder offene Briefe geschrieben und so weiter. Zu dessen Kritik würde ich auch gerne gleich kommen. Du sprachst jetzt aber von zwei Stellschrauben. Also einmal das berechtigte Interesse, was jetzt irgendwie als Grundlage weiter ausreichen soll, dass man also nicht eine Einwilligung braucht, sondern leichter verarbeiten kann. Das soll ja auch als Grundlage für das Training von KI-Systemen herangezogen werden können, ne? Also damit Tech-Konzerne und Startups besser arbeiten können. Das andere ist, was du erwähnt hattest, die besonders geschützten Daten. Muss man vielleicht dazu sagen, das sind Daten, die Gesundheitsthemen betreffen oder auch politische Einstellungen. Ich glaube 9 BDSG. Wo ist das nochmal drin?
DSGVO, genau.
DSGVO, ja, natürlich, genau. Also jedenfalls, das sind bestimmte Kategorien von Daten, die sind besonders sensibel. Da gibt es entsprechend höhere Hürden. Das soll jetzt aber verändert werden. Ist das jetzt sinnvoll aus deiner Sicht? Ist das etwas, was dazu dient, dass zum Beispiel Unternehmen, die sich mit KI beschäftigen, hierzulande leichter arbeiten können? Und ist es nicht irgendwie auch ein bisschen fragwürdig? Denn wenn jetzt leichter mit Gesundheitsdaten hantiert werden kann, bestehen ja auch Risiken. Also Max Schrems bezieht sich zum Beispiel auf Grindr und sagt, wenn ich jetzt bei Grindr irgendwie mich tummle, also eine Dating-Plattform für Homosexuelle, dann ist es noch nicht eine Preisgabe meiner sexuellen Einstellung. Hat er jetzt recht, wenn er sagt, da entstehen neue Risiken?
Also ich verstehe Max' Standpunkt absolut. Und man muss auch dazu sagen, man würde ja jetzt denken, dass ich als Wirtschaftsanwalt ein großes Interesse daran hätte, eine große Gegenrede anzufangen. Tatsächlich ist es aber für mich als Wirtschaftsanwalt so, je unumsetzbarer und je unrealistischer Digitalregelungen sind, desto mehr Prozesse werden darüber geführt, desto mehr Beratungsbedarf besteht, desto häufiger kann ich in irgendwelchen Verfahren verteidigen. Das heißt, mein egoistisches Interesse wäre eigentlich mal an möglichst unumsetzbaren Regelungen. Da würde ich jetzt böserweise sagen, dass der Status quo dieses Erfordernis ganz gut erfüllt. Jetzt muss man auch dazu sagen, ich glaube, die ehrliche Antwort ist, wenn du die DSGVO nimmst, wie sie auf dem Papier steht, und wendest sie so an, wie wir sie, glaube ich, auch in der deutschen Rechtstradition anwenden würden, nämlich wortlautorientiert, dann wäre das eigentlich ein ganz vernünftiges Gesetz. Jetzt ist aber in meinen Augen auch das Problem, dass zum Beispiel der EuGH, der für die Auslegung der DSGVO letztinstanzlich, also als höchste Instanz, zuständig ist, sich weniger am Wortsinn als vielmehr am Telos orientiert. Und was der Telos ist, erfahren wir dann meistens erst aus sehr wortreichen und langen Sätzen des EuGH.
Ja, berüchtigt. Das heißt,
dieses Thema, ja, also wo man auch einfach sagen muss, vielleicht wäre mal eine Verfahrensordnung vorteilhaft, in der drin steht, die Wortlautgrenze wird bei der Auslegung nicht überschritten und wo wir gerade dabei sind, schreibt eure Urteile bitte in kurzen, verständlichen Sätzen, so wie anderen Juristen das auch machen müssen.
Davon wäre ich großer Fan.
Aber gut, es ist noch nicht Weihnachten, soweit sind wir noch nicht. Aber wenn man im Endeffekt guckt, das, was zum Beispiel die Kommission jetzt anpasst bei dem Artikel 4, dem mit den normalen personenbezogenen Daten, das halte ich für eine Wiedergabe dessen, was der EuGH ohnehin schon gesagt hat.
Und ist es jetzt eine große Einschränkung in den Datenschutz? Max Schrems haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Der ist auf den Barrikaden. Er spricht von Schwächung des Datenschutzes in 1000 kleinen Schritten. Also ich als Datenschutznihilist sage ja endlich, macht mal lieber große Schritte. Aber wie blickst du denn als Experte drauf? Ist das jetzt etwas, wo der Datenschutz ein bisschen nachlässt? Hat Max Schrems recht?
Auf dem Papier vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja. Allerdings muss man auch mal gucken, wie wird es dann in der Praxis gelebt? Wir haben Datenschutzaufsichtsbehörden, die an vielen Stellen sehr strikte Positionen vertreten, am Ende des Tages häufig durch den EuGH bestätigt. Wie viel wird dann davon umgesetzt? Nur ein Bruchteil. Das heißt, hält sich da jeder dran? Da kann ich nur sagen, schaut doch mal in irgendwelche Datenschutzinformationen rein oder auch schaut euch mal Löschfristen an oder schaut euch mal an, wie viele Datenschutzinformationen über Zweckänderungen, das ist ja auch vorgeschrieben, man so bekommt im Jahr. Dann weiß man einfach, jeder, der das in der Praxis macht und sich auskennt, weiß, ich brauche 5 Minuten, um mir Datenschutzstrukturen anzugucken. Dann habe ich 5 Sachen gefunden, von denen ich eh weiß, dass sie keine umsetzen. Vor dem Hintergrund wäre es natürlich vielleicht sinnvoller zu sagen, wir legen die DSGVO, die eigentlich ein sinnvolles Regelwerk ist oder war, so aus, dass man sie umsetzen kann und sehen aber dann zu, dass wir sie auch flächendeckend vollstrecken in dieser Auslegung. Das, was wir derzeit haben, ist eine sehr strikte Auslegung, dennoch vergleichsweise wenige Bußgeldverfahren, die eigentlich ausschließlich gegen die ganz Großen gehen oder sehr überwiegend gegen die ganz Großen gehen. Und in der Fläche wird vieles schlichtweg nicht gemacht. Wir werden einen sehr intensiven politischen Diskurs oder, um das Kind beim Namen zu nennen, Konflikt sehen. Wir werden über all diese Themen intensiv diskutieren, was jetzt vom Data Governance Act in den Data Act gehoben wird, was von der E-Privacy-Richtlinie in die DSGVO gehoben wird. Und dann haben wir, was ich immer ein spaßiges Beispiel finde, diese Definition der personenbezogenen Daten, das sehen wir auch im Data Act, das sehen wir jetzt in der Neuregelung der E-Privacy-Richtlinie, von der Teile in die DSGVO gezogen werden, die beruht ja auf dem Gedanken, man habe hier den einen Pool mit den personenbezogenen Daten und hier den einen Pool mit den nicht personenbezogenen Daten. Also erstens brauchen schon Datenschutzbehörden, Anwälte und Gerichte in einzelnen kleinen Sachverhalten teilweise Jahre, um zu entscheiden, was ist denn jetzt was? Mhm. Und zweitens, ich habe ja nicht den einen Datenpool mit personenbezogenen und den anderen mit nicht personenbezogenen Daten. Die gibt's nicht. Ja. Das heißt, ich habe immer eine Mischung. Und vor dem Hintergrund ist bei vielen Sachen zum Beispiel auch das gesetzgeberische System zu sagen, ich habe hier rechts die personenbezogenen, links die nicht personenbezogenen Daten. Erstens kann die keiner auseinanderhalten und zweitens sind die alle in der gleichen Datenbank. Und vor dem Hintergrund ist das System natürlich schon überkomplex. Sogar hat die Kommission dann wieder recht, wenn sie sagt, lasst es uns wenigstens mal umsetzbar machen. Aber auch eine ehrliche Einschätzung, wird Max Schrems oder uns die Arbeit dadurch ausgehen? Ich bin fest vom Gegenteil überzeugt.
Wir sprechen ja heute am Dienstag, also an dem Tag, an dem Deutschland und Frankreich passenderweise einen Gipfel für digitale Souveränität abhalten. Dienstag ist auch der Tag, an dem Cloudflare in die Knie gegangen ist. Das ist ein Netzwerkdienstleister aus den USA. Der hat jetzt also auch hier deutsche Kommunalverwaltungen getroffen, unter anderem auch unsere Podcast-Software. Ich bin ganz froh, dass sie jetzt läuft. In Frage, ist das jetzt diese Lockerung, Anpassung, Vereinfachung im Datenrecht nicht im Grunde auch ein unzeitgemäßes Zugeständnis an die Tech-Konzerne, die es dann noch ein bisschen leichter haben? Oder ist es gerade richtig, weil vorher die Tech-Konzerne so profitiert haben von der Komplexität der Lage? Du hattest es zu Beginn gesagt, dass das für große Kanzleien und große tief drin steckende Experten leicht zu überblicken ist, aber für andere eben nicht so sehr.
Leicht zu überblicken, habe ich nicht gesagt. Man hat dann vielleicht noch eine Chance, hinterherzukommen.
Okay, so. Ich habe es etwas zugespitzt.
Also ich würde tatsächlich schon mal die Grundaussage in Frage stellen. Ich glaube, dass es, also ich höre ja immer die Meinung, das ist ja für die großen Tech-Konzerne der große Gewinn. Also ich habe den Eindruck bei der jetzigen Rechtslage, dass vielleicht große Tech-Konzerne die am ehesten noch umgesetzt bekommen. Weil die natürlich große Teams draufsetzen können und müssen, weil die auch das höchste Verfolgungsrisiko haben. Aber mein Eindruck ist, dass sich gerade kleinere Unternehmen sehr viel schwerer tun, das alles überhaupt umzusetzen, oder mittlere. Und dann kommen wir mal zu dem Thema, wie ist denn das mit den Tech-Konzernen? Die Tech-Konzerne funktionieren ja häufig auf System- und Plattformbasis. Das heißt, da kann ich tatsächlich in der Theorie zumindest ein System, einen Prozess ausrollen. Erfahrungsgemäß haben die es mit Auskunftsersuchen und ähnlichen Themen zumindest technisch nicht rechtlich einfacher. Mhm. Für die ist es auch leichter, Strukturen zu schaffen, die funktionieren. Das heißt, ich würde schon mal anfangen bei diesem, weit verbreiteten Trugschluss, dass da nur die Tech-Konzerne von profitieren. Das mag sein bei manchen Gesetzen, die tatsächlich auf Tech-Konzerne abzielen, da gibt es ja auch welche. Aber bei der DSGVO, die gilt für alle. Und die kriegen auch alle nicht richtig umgesetzt. Das heißt, du hast ein sehr willkürliches Verfolgungsrisiko bei der DSGVO, das im Wesentlichen davon abhängt, dass sich jemand beschwert bei der Datenschutzbehörde. Dann hast du die Frage, wie beharrlich der oder die Beschwerdeführerin ist. Wenn die nämlich sagen, ach, wenn die das Verfahren einstellen, klage ich da mal dagegen, dann wird das ein längerer Rechtsstreit für die Behörde. Das versuchen die zu vermeiden. Das heißt, ein Beschwerdeführer oder eine Beschwerdeführerin kann so eine Behörde ganz schön vor sich hertreiben. Mhm. Und vor dem Hintergrund haben wir natürlich eine sehr willkürliche, zufallsabhängige Verfolgungspraxis. Und wenn man jetzt mal schaut, also ich glaube, dass tatsächlich eher so ein ganz normales Unternehmen überall in Europa Probleme haben wird, all das umzusetzen.
Also im Grunde würdest du sagen, das ist die richtige Maßnahme jetzt und nicht kein Zugeständnis an T-Techs, sondern im Gegenteil, es ist eher eine Maßnahme, die vielleicht sogar ein Level Playing Field herstellen könnte oder versuchen könnte, das wiederherzustellen zwischen eher kleineren Unternehmen, europäischen Unternehmen und den amerikanischen Tech-Konzernen?
Ich glaube vor allem, dass wir ein bisschen gucken müssen, dass wir in Europa uns nicht selber ein bisschen abschaffen mit unserer Digitalgesetzgebung. Ich weiß, dass das alles jedenfalls unglaublich kompliziert, komplex und teuer ist. Und beispielsweise ein Unternehmen, das nur in Europa tätig ist, leidet da anders drunter als ein Unternehmen, das in der ganzen Welt tätig ist und in Europa ein paar Stellschrauben anders stellen muss.
Ja.
Vor dem Hintergrund sehe ich das tatsächlich etwas differenzierter. Und dann ist der Punkt, man muss ja auch immer ein bisschen gucken bei Regeln, das haben wir ja im Yoga-Studium alle irgendwann mal gelernt, was ist eigentlich der Sinn der Übung? Das heißt, wenn ich diesen ganzen Anforderungskatalog der DSGVO stumpf über alles drüber ziehe, egal ob ich damit echte Risiken abdecke oder nicht, das sehen wir bei missbräuchlichen Auskunftsanträgen, das sehen wir bei Massenklägen auf Schadensersatz, weil Kontrollverlust oder und das sind so dieser Punkt. Also wir lähmen ja auch unser Justizsystem mit diesen Massenklagen, wo am Ende vielleicht 100 Euro bei rumkommen. Das kostet aber das beklagte Unternehmen Vielfaches davon, weil ich muss mich dagegen verteidigen und ich muss mich in allen Fällen verteidigen und auch erfolgreich. Und vor dem Hintergrund, ja, ich denke schon, also dass das jetzige System verbesserungsbedürftig ist. Es wäre nur schön, wenn Brüssel mal darauf achten würde, dass man das, was dabei rauskommt, verstehen kann.
Ja.
Wenn ich nur mal als Beispiel nehme, die Veränderungen bei den Definitionen in der DSGVO-Reform, da habe ich schon wieder, da ist Terminal Equipment unter Verweis auf eine andere Richtlinie, da ist Electronic Communications Network und Communication Services unter Verweis auf eine wieder andere Richtlinie. Dann wieder Operating System auf eine noch andere Verordnung, dann wieder ein Verweis auf, das versteht doch keiner. Also da müsste man schon einfach mal gucken, dann mache ich doch nicht as defined by und dann verweise ich in schon wieder die nächste EU-Norm, die keiner kennt, sondern dann müsste ich gucken, dass ich meine Verfahrensordnung, wie ich Gesetze schreibe, dass ich gucke, dass die Gesetze noch jemand versteht.
Wenn bei uns ja, die Gesetze sind ja schon deswegen nicht verständlich, weil da immer nur drin steht Richtlinie so wie noch. Und dann muss ich mal nachgucken, welche ist es denn jetzt doch gleich? Und dann kriege ich raus, ach so, die meinen, also Verordnung, dann ist es die DSGVO gemeint. Es steht aber nicht drin, DSGVO, ne? Was aus rechtslegalistischer Sicht vielleicht irgendwie sinnvoll ist, aber für einen Leser ist es der Horror.
Ja, also das ist gerade bei mir als Nicht-Zahlen-Mensch, bin ich da komplett bei dir. Wenn ich da sehe, die Verordnung 2016 aus 679, ja gut, die weiß ich noch auswendig, dass das die DSGVO ist. Aber bei all den anderen wäre es da nicht schöner, die Definition vielleicht einmal auszuschreiben in dem jeweiligen Artikel. Und vor allem, wenn ich es nicht mache, dann kann ich doch wenigstens die Abkürzung im Gesetzestext verwenden und mache eine Fußnote dran, wo ich dann das Zahlenwerk einmal ausgeschrieben habe mit der Nummerierung.
Gut, wir haben viele Wünsche jetzt an den EU-Gesetzgeber gerichtet und an den EuGH auch noch. Bessere Sprache scheint mir ein bestimmtes Thema zu sein. Tim, vielen Dank für deinen differenzierten Blick auf das, was da jetzt am Mittwoch vorgestellt wird. Wir werden die Debatte hier natürlich weiter verfolgen und euch auf dem Laufenden halten. Und dir erstmal vielen Dank und frohes Schaffen in Brüssel.
Vielen Dank.
Wie meinen?
Ja, das Digitalrecht der EU war diese Woche ja noch an anderer Stelle Thema. Insofern gute Überleitung. Wir kommen mal zu zwei Tech-Giganten, die plötzlich ganz bescheiden wirkten in dieser Woche. Konkret ging es dabei darum, dass Meta kein Wettbewerbshindernis darstellt in den USA und trotzdem oder deswegen seine Plattformen Instagram und WhatsApp behalten darf. Und Amazon muss sich mit dem Label sehr große Plattformen abfinden.
Ja, Amazon will keine sehr große Plattform sein. Im DSA, im Digital Services Act, heißt es dann ja Very Large Online-Plattform. Und zwar
die Flop.
Experten am meisten von Flop.
Ja.
Also warum will Amazon kein Flop sein?
Ja, genau. Es ging um Digital Services Act und danach stufte eben die Kommission Plattformen mit über 45 Millionen Nutzern als diese Flops ein, als sehr große Online-Plattformen. Und damit gehen dann eben ein paar Pflichten einher, die in erster Linie das Internet vor Fake News und Verbraucher, vor Manipulationen und sowas sichern sollen. Also es geht um Risikobewertung, um Werbetransparenz, Vorschriften für personalisierte Empfehlungen. Also da müssen dann zum Beispiel diese Plattformen mindestens eine Option anbieten, bei der die Empfehlungen eben nicht auf personalisierten Daten beruhen. Womöglich vielleicht schwierig für ein Geschäftsmodell, auch wie das von Amazon. Deswegen, und weil Amazon eben von der Kommission als solche Flop eingestuft wurde, hat man dagegen geklagt, jetzt aber vor dem EuGH verloren.
Und wie lautet die Argumentation, dass Amazon keine große Plattform sein könnte?
Ja, das klingt erstmal so ein bisschen unintuitiv, weil Amazon ja eigentlich so der Inbegriff des ziemlich großen Konzerns ist. Es ging allerdings auch nicht so sehr um die Größe, sondern genau genommen davon, dass Amazon meinte, gar nicht vom DSA erfasst zu sein. Die haben argumentiert, wir sind ja eigentlich keiner dieser Social-Media-Giganten, an die sich die Kommission eigentlich mal gerichtet hatte mit dem DSA, die man damit an die Kette legen wollte, sondern wir sind ja eigentlich auch nichts anderes als ein großer Einzelhändler. Und der DSA hingegen, der zielt ja eigentlich auf so Dienste, die Informationen und Meinung verbreiten, also eine Social-Media-Plattform, wo eben politisch kommuniziert wird, wo Fake News verbreitet werden etc. und die sich eben auch durch Werbung finanzieren. Und Amazon ist ja ein Händler, der sich letztendlich darüber finanziert, dass auf seiner Plattform Artikel, Verbraucherartikel verkauft werden, zu einem großen Teil jedenfalls. Und im Übrigen sei man auch in gar keinem der EU-Länder, in denen Amazon tätig sei, ich vermute mal ehrlich gesagt, das ist jedes, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, nicht der größte, also sei in keinem davon der größte Einzelhändler. Was ich jetzt auch überraschend fand, aber vielleicht hat, weiß ich nicht, haben die großen Kaufhäuser ja doch noch einen letzten Lebensfunken in sich. Gegenüber der echten Konkurrenz also, die man eigentlich habe und die ja auch nicht unter den DSA falle, werde man deswegen auch benachteiligt, wenn man da jetzt noch unter diese verschärfte Aufsicht gestellt werde.
Naja, eigentlich klingt das ja erstmal nicht ganz verkehrt beim Digital Services Act, dass jetzt da irgendwie Zalando und Amazon drunter gefasst werden sollten, hatte ich auch erstmal gezuckt, aber sie konnten damit Luxemburg nicht überzeugen. Warum nicht?
Nee, denn das EuG sagt, dass Amazon, auch wenn man jetzt zwar so eine, naja, so eine Verkaufsplattform sei, trotzdem gewisse systemische Risiken begründe und deshalb sich an die Regeln des DSA halten müsse. Und du hast schon gerade gesagt, Zalando, also deutsches Unternehmen, auch relativ groß mit einer hohen Nutzerzahl, hat auch schon mal geklagt und ist auch mit der Klage gegen die Einstufung gescheitert. Und das EuG hatte auch im Fall von Zalando eben eine Plattform im Sinne des DSA gesehen, weil eben auch dort, genau wie jetzt bei Amazon, nämlich Drittverkäufer Produkte im Rahmen von Partnerprogrammen verkaufen. Das heißt also, man ist letzten Endes dann auch wieder eine Plattform, die sozusagen einen Dienst hostet für andere Nutzer. Und wenn sie jetzt wahrscheinlich nur ihre eigenen Produkte verkaufen würden, wäre es vermutlich tatsächlich so, wie sie sagen, dass sie ein großer Einzelhändler sind. Aber wenn man eben diese Plattform stellt, sagt man, ist es eigentlich das Schema von Unternehmen, die auch unter diesen DSA fallen sollen. Aber Amazon wird auch nochmal die Gelegenheit bekommen, das alles vorzutragen, denn eine Konzernsprecherin hat schon angekündigt nach der Entscheidung, dass sie auf jeden Fall dagegen in Berufung gehen wollen. Und dann bleibt, denke ich mal, abzuwarten, was daraus noch wird.
Dann machen wir mal den Übergang zu Meta. Auch die Facebook-Mutter hat ja Probleme mit ihrer Größe offenbar.
Ja, denn die Größe spielt ja nicht nur für die Einstufung nach dem DSA eine Rolle, sondern auch für das Wettbewerbsrecht, in dem Fall das amerikanische. Die amerikanische Handelsbehörde FTC steht ja schon länger auf Kriegsfuß mit Meta und wollte den Konzern zwingen, seine beiden Dienste Instagram und WhatsApp, die gehören ja auch zur Facebook-Mutter dazu, abzuspalten. Das vielleicht noch ganz kurze Geschichte dazu. Also 2012 hatte im Facebook oder Meta für 1 Milliarde Euro Instagram gekauft und 2014, also 2 Jahre später, WhatsApp dann für stabile 22 Milliarden Dollar und damit natürlich sein Geschäftsmodell ziemlich ausgebaut und auch 2 Semi-Konkurrenten ins Haus geholt. Und die Begründung der FTC war nun, damit durch diese Übernahmen hätte man eben ein Monopol zementiert. Und deswegen wollte man die Zerschlagung letzten Endes ja dann von Meta. Doch ein Bundesrecht in Washington hat jetzt die Klage abgewiesen, weil er sagt, die FTC habe nicht beweisen können, dass Meta heute noch eine marktbeherrschende Stellung habe.
Das ist ja ein Vorgang, der den Datenschutzleuten hier in Deutschland auch noch gut in Erinnerung ist, wenn man sich fragte, wieso hat das eigentlich in Deutschland jeder einfach hingenommen, dass Facebook WhatsApp übernimmt und sich damit so einen riesigen Datenpool erschließt. Aber auch dieses Vorhaben in den USA, das ist ja schon ein bisschen älter, ne?
Genau, das stammt sogar noch aus Donald Trumps erster Amtszeit als Präsident. Damals ja so ein bisschen den Krieg gegen die Social-Media-Giganten erstmal angefangen, weil er damals noch nicht so gut mit Zuckerberg und Co. befreundet war, glaube ich, wie das heute zumindest sagen.
Da hat er ja noch keins, glaube ich, ne? Sein eigenes hat er ja noch nicht so lange.
True Social, das gibt's, glaube ich, das hat er erst dann so als Reaktion, glaube ich, gegründet darauf, ne? Genau. Weil er gesagt hat, die sind ja alle so gemein zu mir und verbreiten nur liberale Ansichten und sowas und haben irgendwelche Ethik-Kodizes, die mir nicht gefallen. Ja, ja. Dadurch, ich glaube, dass so aus diesem Furor von Trump ist das erstmal entstanden. Dann hat es aber auch die Biden-Administration, die dann ja folgte, übernommen, dieses Verfahren und auch weiter betrieben. Das ist dann schon mal bei demselben Bundesrichter, der jetzt auch entschieden hat, vor die Wand gelaufen. Dann gab es einen neuen Anlauf, wo man dann eben der Aufforderung nachgekommen ist, das Ganze doch mal bitte wenigstens mit Zahlen zu unterfüttern, weil der Richter damals gesagt hat, Leute, ihr könnt jetzt nicht einfach nur sagen, Facebook hat oder Meta hat eine marktbeherrschende Stellung, ihr müsst mir schon da irgendwie eine valide Zahlenbasis für diese Entscheidung liefern. Das hat man getan, zumindest dachte man das. Die Klage wurde dann noch zugelassen, aber auch diesmal blieb Meta jetzt siegreich.
Warum?
Ja, das Problem ist wohl, dass Instagram und WhatsApp kostenlos sind. Was für Nutzerinnen und Nutzer jetzt erstmal günstig ist, spielt aber auch in einem US-Wettbewerbsverfahren anscheinend eine große Rolle, denn es geht immer darum, also ob diese Wettbewerbsverzerrung auch nachteilig ist für die Märkte oder dann für die Kunden, weil höhere Preise dadurch entstünden. So, wenn jetzt aber diese beiden Dienste kostenlos sind, hat man natürlich diesen Effekt nicht. Die FTC hatte jetzt argumentiert, ja gut, es kostet zwar vielleicht nichts oder nicht mehr und auch nach wie vor nichts, aber die Qualität von Metas Apps hätte nachgelassen bei der geschwächten Konkurrenz. Meta hat gesagt, die Nutzer hätten ja von den Übernahmen profitiert und weil das wahrscheinlich alles besser vernetzt ist und man jetzt sein Facebook-Konto mit einem Instagram-Account verknüpfen kann und so. Ja. Und sei deswegen im Übrigen auch gut für den Wettbewerb gewesen. Man stehe ja auch in einem starken Wettbewerb mit TikTok. Also man verweist auch darauf, wir sind ja nicht ohne Konkurrenz, ne, sondern es gibt ja auch noch andere Plattformen. Der Bundesrichter Dennis Boasberg hat gesagt, die FTC habe belegen müssen, dass Meta auch jetzt noch eine Monopolposition im Markt innehabe. Und das sei jetzt tatsächlich nicht gelungen. Da besteht aber wohl auch noch die Möglichkeit, ein bisschen argumentativ nachzuliefern. Bis zur endgültigen Klärung könnten aber wohl noch einige Jahre vergehen, falls die Regierung jetzt gegen diese Entscheidung in Berufung gehen sollte. Also ich sage mal, wenn wir einen Strich drunter machen, Amazon verliert, Meta gewinnt, aber wir haben zwei Fälle mit einem doch relativ ähnlichen Muster, was ich ganz amüsant fand. Wenn Regulierung droht, dann schrumpfen die Selbstbilder der Konzerne schneller als ihre Logos auf dem Smartphone.
Ja, das stimmt. Das Ego passt sich da so ein bisschen in die Gegebenheiten an. Dieses Argument mit die Qualität der Apps wird schlechter, kann aber, glaube ich, jeder nachvollziehen, der diese Apps benutzt. Denn also, wann immer ich auf Instagram bin, frage ich mich, warum mache ich das eigentlich noch? Und es gibt ja sogar inzwischen einen ganz tollen Begriff, falls sich da jemand reinlesen möchte, von Cory Doctorow. Der ist ja in Internetkreisen berüchtigter Autor, der sich auch sehr zu gesellschaftlichen Dingen da äußert. Und der spricht seit Jahren von der N-Shitification of Platforms. Also der sagt dann, jede Plattform hat dann irgendwann die Neigung, immer beschissener zu werden. Einfach weil dieser Wettbewerbsdruck wegfällt und man lockt also die Leute alle in diese Plattform rein, schließt sie ein, damit sie da nicht mehr weggehen, also durch diese Login-Effekte. Mhm. Und dann macht man mit denen, was man will. Und das bricht darunter auf Facebook, auf Instagram, auf X, aber auch auf Amazon, weil wir hatten ja vorhin gerade das Thema Amazon und die Händler. Also auch die Händler werden dort ausgequetscht, nachdem die am Anfang dachten, ach prima, hier kann ich ja schön auf dem Marketplace meine Sachen verkaufen. Und dann zieht Amazon die Daumenschrauben an. Und auch das sind natürlich Monopoleffekte. Insofern, sehr spannendes Thema. Mal schauen, wie das weitergeht.
Einerseits, andererseits.
Die kriselnde Bundesregierung macht etwas für die Anwälte, aber nicht alles. Stolz verkündet gerade das Bundesjustizministerium, die Bundesregierung habe nun für die Unterzeichnung eines Abkommens gestimmt, das den Rechtsanwaltsberuf schützen soll. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag des Europarats, also jener internationalen Organisation mit 46 Mitgliedstaaten und angeblich der erste Vertrag dieser Art, der sich dem Schutz der Anwaltschaft widmet. Inhaltlich geht es dabei um den Schutz der Anwaltschaft vor Übergriffen Dritter, Schutz der Selbstverwaltung und die Vertraulichkeit der Mandatsbeziehung. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass Straftaten gegen Anwälte wirksam verfolgt werden.
Ja, also dass Straftaten wirksam verfolgt werden und dass Anwälte unabhängig arbeiten können sollen und vertraulich, das klingt ja erstmal nach relativ Selbstverständlichkeiten, würde ich sagen. Müssen wir denn da in Deutschland irgendwie nachlegen jetzt?
Ja, wahrscheinlich schon. Das sagt jedenfalls die Ministerin Stefanie Hubig selbst. Also auch sie betont, viele Regeln gäbe es ja bereits. Ich habe dann mal in die Konvention reingeschaut. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Da geht es dann um Berufsrecht der Anwälte, um Zulassungsfragen, Mandantenkontakt, Haftungsfreistellung bei so Stellungnahmen im guten Glauben, wenn man also für den Mandanten Stellungnahmen abgibt. Aber es gibt eben doch punktuellen Umsetzungsbedarf in der StPO. Hier muss der Schutz von Rechtsanwälten bei Durchsuchungen verbessert werden. Da kann es gehen um Schutz von Informationen und Materialien des Mandanten, einschließlich künftiger Mandanten gegen direkten und indirekten Zugriff. So, und das, womöglich ist das, Frau Rübig hat es nicht genau spezifiziert, worum es da gehen könnte, aber womöglich geht es genau hierum, um diese Vorschrift, wo Deutschland ein bisschen Nachbesserungsbedarf hat. Kleiner Reminder, wir hatten ja im September eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Durchsuchung einer Kanzlei in Hamburg. Das war eine unzulässige Verfassungsbeschwerde, aber und sie wurde deswegen nicht angenommen. Aber die zweite Kammer hatte eben damals doch relativ deutlich Grundrechtsverletzungen festgestellt. Wir erinnern uns auch an frühere Fälle, in denen es zu Kanzleidurchsuchungen kam und dann eben Grundrechtsverletzungen zumindest im Raum standen oder sogar festgestellt wurden.
Ja, wir haben ja auch nicht nur damals über Hausdurchsuchung gesprochen, sondern jetzt auch gerade jüngst noch in Folge 72 war es, glaube ich, hatten wir ein Gespräch zu dem Thema. Da ging es ja um Äußerungsdelikte im Internet, ne? Also Stichwort Robert Habeck als Schwachkopf zu betiteln und sowas.
Genau, wir hatten mit zwei Strafjuristen darüber gesprochen und auch über die Umstände, dass also auch ein Handy dann in die Hände von Ermittlern geraten könnte. Und das kann tatsächlich zu ziemlich stressigem Polizeibesuch auch in Kanzleiräumen führen. Der Staatsanwalt Simon Pschorr von der Neuen Richtervereinigung, mit dem wir da gesprochen hatten, der postete vor zwei Wochen einen interessanten Beschluss des LG Hamburg. Den will ich hier nochmal wieder aus dem Hut zaubern und euch natürlich auch in die Shownotes packen. Da sind nämlich Kanzleiräume durchsucht worden, um das Handy des Mandanten zu beschlagnahmen. Der Angeklagte selbst hatte sich ohne Handy der Polizei gestellt und der Anwalt hatte sich dann so ungeschickt geäußert, dass klar war, der hat das Handy bekommen von seinem Mandanten und verwahrt es jetzt. Und das Landgericht Hamburg argumentierte, na, das sei ja ein Gegenstand, der zur Begehung von Straftaten gebraucht wurde. Also 97 Absatz 2 StPO, Ausnahme vom Beschlagnahmeverbot.
Ja, ist natürlich eine unangenehme Situation für alle Beteiligten und natürlich auch eine sehr pikante Situation für Strafverfolgungsbehörden, in so eine Kanzlei reinzumarschieren.
Ja, einer hatte das dann irgendwie kommentiert, deswegen Mandantenhandy oder meine eigenen Handys mache ich immer einen Aufkleber drauf, das ist mein Handy. Aber ob das dann so viel nützt, wenn dann die Beamten erstmal im Raum stehen, naja. Also wer weiß, vielleicht kommen diese Konstellationen jetzt auf den Tisch, wenn das Abkommen umgesetzt werden soll. Was aber nicht auf den Tisch kommt, ist das Recht auf einen Anwalt im Grundgesetz. Da hatte es zuletzt Berichte über eine solche Initiative aus dem Kreis der Bundesländer Bremen und Rheinland-Pfalz gegeben. Geht zurück auf einen Vorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer. Und da sollte 19 Grundgesetz einen Absatz 5 bekommen. Jedermann hat das Recht, sich vor Gericht und in außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten unabhängiger anwaltlicher Hilfe zu bedienen.
Ja, auch da wieder fällt einem erstmal ein, ist das eigentlich keine Selbstverständlichkeit, dass man dieses Recht hat. Also ich meine, es gibt ja auch, das ist ja schon gestärkt dadurch, es gibt ja viele Situationen, wo man im Strafverfahren zum Beispiel einen Pflichtverteidiger beigeordnet bekommen muss. Also das ist ja eigentlich erstmal nichts, wo man denkt, dass wir in Deutschland damit ein Problem hätten.
Nee, eigentlich nicht. Wobei ich mich erinnere an diese Debatte im Migrationsrecht, wo dann die Frage ist, ob in so Abschiebefällen dann einfach noch dabei sein muss. Aber jedenfalls mit diesem Argument genau, das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, moderieren das jetzt Unionsfraktionen und das BMJV selbst, also Frau Hubig, auch ab. Der Prag war es ja darum gegangen, das rechtsstaatliche Fundament zu schützen. Aber ehrlich gesagt, es geht natürlich auch darum, sich aufzumunitionieren gegen Legal Tech und nicht anwaltliche Dienstleister. Ne? Da baut man sozusagen ein bisschen vor und dieses Vorbauen geht dann ein bisschen in die Verfassung rein. Naja, Frau Hubig hat dann geschrieben, beziehungsweise ihr Staatssekretär, auf eine Frage des Linken MdB, Aaron Wallent, nach Auffassung der Bundesregierung, bestehenden Bundesregierung, habe ich fast gesagt. Also der
noch bestehenden, das ist ja ein selbstkritischer Ton.
Wäre auch schön, wenn man das schon in solche Antworten reinschreiben würde. Ja. Also solange wir noch da sind, naja. Also nach Auffassung der Bundesregierung ist die vorgeschlagene Regelung wegen des bereits umfassend bestehenden verfassungsrechtlichen Schutzniveaus nicht erforderlich. So, das Ganze hat berichtet übrigens Hasso Sujak, Ehre wem Ehre gebührt, von der LTO. Und ja, hinzu kommt noch ein anderes Argument, von dem Sujak auch berichtet. Natürlich brauchen Grundgesetzänderungen zurzeit eine, also nicht nur zurzeit, sondern eine Zweidrittelmehrheit. Und die ist aber zurzeit wahnsinnig schwer zu bekommen. Und wir sehen ja, dass die, wie gesagt, noch existierende Bundesregierung sich schon mit einfachen Mehrheiten ziemlich schwer tut. Wie soll sie da Bündnisse mit Linken oder der AfD schmieden?
Kommt das im Examen?
Ja, und zum Schluss habe ich gedacht, reden wir mal noch über etwas, was den Jurastudentinnen und Studenten, die uns zuhören, wahrscheinlich Schweißperlen auf die Stirn treiben wird. Stichwort Examensklausuren. Also das Schöne erstmal vielleicht vorweg, es ist ja auch mal ganz nett, wenn sich die gefühlte Wahrheit auch mal in der Empirie bestätigt. Sonst hat die Empirie ja meistens den Hang dazu, das zu widerlegen, was man immer schon vermutet hat. Aber diesmal ist es tatsächlich so. Denn eine neue Studie sagt, Examensklausuren werden tatsächlich immer schwieriger.
Früher war also alles besser. Das ist auch sowas, was man gerne sagt. Oder in diesem Falle also kürzer?
Genau, vor allem das. In den 90ern hatten wohl Klausursachverhalte mit rund 2500 Zeichen noch einen etwas beschränkteren Umfang als heute, sagt diese Studie nämlich, die kürzlich in der Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft erschienen ist. Heutzutage sind es wohl über 6800 Zeichen im Schnitt pro Sachverhalt. Also das heißt, man hat da schon eine ziemlich deutliche Steigerung. Das führt dazu, dass ein extrem langer Sachverhalt, das haben die so ein bisschen eingestuft wohl in dieser Studie, der 1990er Generation heute einem kurzen 2020er Sachverhalt entspricht. Vielleicht noch ganz kurz dazu, was sie überhaupt gemacht haben in dieser Studie, die da erschienen ist und über die LTO zuerst auch berichtet hatte. Die Autoren haben sich 4 Klausurgenerationen angeschaut aus dem ersten Staatsexamen 1948, dann aus den 70ern, aus den 90er Jahren, aus den 2020er Jahren. Jeweils aus Hessen und Baden-Württemberg und haben das dann so ein bisschen verglichen, wie die sich halt entwickelt haben, was die Unterschiede sind von damals zu heute. Und das war schon relativ bemerkenswert. Auch die Lösungsskizzen sind demnach wohl explodiert. Plus 533% Umfang, also ein riesiger Anstieg anscheinend. Wie gesagt, den ursprünglichen Bericht dazu findet ihr auf LTO, aber meine Kollegin Janina Schäfer sitzt auch gerade noch fleißig tippend an einem Text dazu, den liefern wir euch natürlich noch in die Shownotes, wenn ihr das genauer nachlesen wollt.
Ja, 533% ist ja wirklich komplett verrückt. Ist das jetzt nur schwafeliger geworden oder ist es auch inhaltlich mehr geworden?
Das ist auch inhaltlich mehr geworden. Also es ist tatsächlich auf jeder Ebene angewachsen. Also mich hat das auch in dieser, so drastisch hat mich das dann auch ein bisschen überrascht fast. Bin natürlich auch damals nicht dabei gewesen, aber die Klausuren hatten wohl sowohl inhaltlich als auch vom tatsächlichen Zeichenumfang eben einen ganz anderen Umfang. Inhaltlich betraf das dann eben auch die Zahl der abgeprüften Rechtsgebiete. Es gab gibt heute mehr Schwerpunkte, mehr Klausurschwerpunkte, die man zu bearbeiten hat als früher, auch teilweise insgesamt einfach mehr Aufgaben. Und da mehr Rechtsgebiete, mehr Meinungsstreitigkeiten und auch mehr Komplexität. Die haben dann gesagt, als Beispiel mal aus der 2020er Generation im Zivilrecht, da werden fast immer mehrere Rechtsgebiete in einer Klausur behandelt, gerne auch mit so Nebengebieten, die man vielleicht auf Lücke gelernt hat, die dann einen besonders kalt erwischen. Außerdem haben die Autoren auch festgestellt, dass es durchgehend eine höhere Zahl an Klausurschwerpunkten und Aufgabenteilen mit mehreren Meinungsstreits gibt. Im öffentlichen Recht, also das traf ja jetzt das Zivilrecht erstmal, da sieht es aber wohl ähnlich aus. Gibt es auch mehr gebietsübergreifende Themen. Es gibt auch mehr prozessuale Fragestellungen und natürlich dann auch so ein paar Entwicklungen, die man ja auch, also so ein paar reale Entwicklungen, die man auch irgendwie abbilden muss, sicherlich in Klausuren. Zum Beispiel die wachsende Bedeutung von Europarecht, die da auch mal eine größere Rolle spielt mittlerweile. Im Strafrecht übrigens, da mögen sich einige in ihren Vorurteilen bestätigt oder widerlegt fühlen, ist das Ganze etwas moderater ausgefallen. Aber auch da ist es wohl jedenfalls nicht leichter geworden als früher.
Also ganz im Ernst, ich habe da den größten Respekt vor allen, die sich das jetzt noch antun, weil ich fand den Stoff zu meiner Zeit, ich lag ja so zwischen 90ern und heute, vorsichtig ausgedrückt, Und das fand ich schon vollkommen verrückt, wie viel Stoff das war und auch wahnsinnig ungezielt dafür, wie wenig man davon doch in dem Beruf, selbst wenn man dann nicht als Podcaster absteigt, sondern irgendwas Vernünftiges macht, dann ist es ja trotzdem so, was brauchst du davon denn eigentlich alles? Die Frage ist ja nur, was machen wir jetzt? Gibt's denn irgendeine Idee, wie man diese Stoffexplosion bändigen könnte?
Ja, also das Ganze fließt natürlich jetzt rein in diese Diskussion um die Reform des Staatsexamens. Also muss man vielleicht auch dazu sagen, der Klarstellung halber, weil ich nicht weiß, ob wir es jetzt oben erwähnt hatten. Also es ist natürlich, betrifft das erste Staatsexamen, ne? Und da haben wir ja schon seit langem jetzt eine Reformdiskussion drum, die dadurch sicherlich auch noch ein bisschen mehr Feuer kriegt, wenn da jetzt über diese Studie diskutiert wird. Jetzt gerade sind wir erstmal froh, dass man diese ellenlangen Klausuren wenigstens gleich mal am Computer schreiben kann, aber da kommt natürlich sicherlich auch noch mehr Reformbedarf auf uns zu. Ganz ehrlich, wenn man mich fragt, wäre vielleicht tatsächlich mal eine Variante irgendwie doch mehr das, was man sich eigentlich immer auf die Fahnen schreibt, was einem auch die Professoren und später vor dem zweiten Examen die AG-Leiter immer erzählen, ja, ihr müsst ja vor allem systematisch arbeiten können, ihr müsst das Handwerkszeug beherrschen, vielleicht, dass man sich auch ein bisschen mehr weiß ich nicht, darauf wieder besinnt, anstatt immer weiter ausufernde Sachverhalte, mit denen man die Leute dann irgendwie terrorisiert. Ich weiß auch nicht, ob man damit unbedingt sich immer bessere Juristen heranzieht mit dieser immer weiter anfachsenden Stofffülle. KI ist natürlich eine andere Baustelle in dem Thema, ne? Die wird ja sowieso die ganze Fleißarbeit, jedenfalls im Berufsleben, erstmal über den Haufen werfen. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen dran anpassen. Machen auch einige Prüfungsämter schon, das weiß ich auch, weil ich auch schon mit Leuten gesprochen habe. Die sagen, wir haben das schon auf dem Schirm und da muss und wird sich auch was ändern. Deswegen, ich will auch nicht alles schlecht machen, aber immer mehr Stoff ist vielleicht auch nicht so der richtige Ansatz, um bessere Juristinnen und Juristen auszubilden.
So, damit gehen wir raus. Schreibt uns doch bitte, ich weiß, es war jetzt so ein bisschen düstereres Ende, wir sprechen über Staatsexamen, das ist kein positiver Ausklang. Max, das muss ich auch kritisch in deine Richtung erwähnen. Denn
nächstes Mal bringe ich wieder Hunde oder Autos mit. Oder
Kim Kardashian, das kam sehr gut an. Wir haben Post bekommen, hat euch gut gefallen, über Kim Kardashian zu sprechen, auch wenn ich mich damit schwer getan habe. Also insofern, vielleicht wird es wieder demnächst etwas seichter. Bewertet uns gerne in den Podcast-Apps eurer Wahl. Ihr könnt da Kommentare hinterlassen, ihr könnt es auf Social Media schreiben oder an gerechtigkeit-loseblatt@njp.de. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann.
Ciao.